Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Zu jeder Kunst gehören zwei, hat Ernst Barlach einmal gesagt. Einer, der sie macht und einer, der sie braucht. Am Vorabend des 150. Geburtstages von Ernst Barlach fragen wir, braucht sie denn noch jemand, die manchmal erdenschwere, manchmal schwebende Kunst von Barlach?
Komisch festzustellen, dass so ein Künstler in der Wahrnehmung verschwindet. Für mich ist das ein zeitloser, großer deutscher Künstler.
Sagt der Schauspieler Charlie Hübner. Ich bin Lenore Lötsch. Herzlich willkommen. Das Jahr 2020 ist nicht nur eines mit einer wunderbaren Zahlenfolge, es ist auch eines, bei dem minderbegabte Kopfrechner aufatmen. Mit der Null am Ende sind Jubiläen schneller auszurechnen und es gibt einige in diesem neuen Jahr. Die lauten Feierlichkeiten zu Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag begannen schon im Dezember 2019 und beschäftigen uns ein ganzes Jahr. Und Ernst Barlach? Dessen 150. Geburtstag markiert im Jubiläumsjahr den Anfang, auch für den Kunstkarten hier auf NDR 1 Radio MV. Am 2. Januar 1870 wurde Ernst Barlach in Wedel geboren, aber die Geburtstagsfeierlichkeiten für ihn halten sich bisher im kleinen Rahmen. Und doch an Barlach-Freunden, an Fans fehlt es auf den ersten Blick nicht. Bei Lesungen in Universitätsbüros, in Museen, auf der Bühne begegnen sie einem und singen das hohe Lied auf den bedeutendsten expressionistischen Bildhauer Deutschlands.
Für mich ist Barlach ein Mystiker, der also immer die verschiedensten Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, zusammenbringt und auf aberwitzige Weise dann in ein Spiel bringt. Ja, also dieses Schwere, was man leicht machen will, aber nicht zu leicht.
Und Barlach neigt auch zum sehr Eigenwilligen. Ob es nun der alleinerziehende Vater Barlach ist, der sehr früh das Sorgerecht für seinen Sohn erstritten hat, oder der vegetarisch Interessierte, oder derjenige, der auch in seiner Kunst eine gewisse Achtsamkeit sucht. Ja, da gibt es ja wohl ein aktuelles Potenzial.
Aber tatsächlich liegt einer seiner Werte darin, den Betrachter unmittelbar zu erreichen, zu rühren, ihm was mitzuteilen, einen Eindruck zu erzeugen.
Es wird Plastiken geben von ihm, da gibt es uns alle nicht mehr. Und sie werden immer noch den gleichen Zauber entwickeln. Er ist eben auf eine Art auch jemand, der all dem ganzen Materialismus und dem ganzen Schnelllebigen eine Absage erteilt. Auf eine ganz stille, aber sehr konsequente Weise.
Vor 30 Jahren ist Schauspieler Charlie Hübner dem Werk Ernst Barlachs begegnet. Und es hat ihn nicht losgelassen.
Für mich ist das ein zeitloser, großer deutscher Künstler, der einen tollen Humor hat, kauzig war, natürlich auch sehr norddeutsch. Also natürlich im Sinne von, ist klar, dass mich das dann auch fasziniert und erreicht.
Barlach, der Norddeutsche. In Wedel an der Niederelbe vor 150 Jahren geboren, wächst er im mecklenburgischen Schönberg, in Ratzeburg und Hamburg auf. Auf seiner biografischen Landkarte finden sich aber auch Dresden, Friedrichroda, Paris, Florenz und natürlich die prägende Russlandreise 1906. Dann aber entscheidet er sich endgültig für den Norden. 28 Jahre lebt er in Güstrow. 1938 stirbt Ernst Barlach in Rostock. Vier Museumsorte in Norddeutschland widmen sich seit Jahrzehnten seinem Werk. Und an den Museumskassen in Güstrow, Hamburg, Wedel und Ratzeburg machen sich die Mitarbeiter langsam Sorgen. Ergraut sind die treuen Barlach-Freunde und Museumsgänger schon lange. Und eine jüngere Generation tut sich schwer mit seinen Figuren. Dass Barlach nicht der angesagteste Künstler der Saison ist, das ist ein Fakt, sagt Carsten Müller vom Barlach-Haus im Hamburger Jenischpark. Doch er lehnt es ab, daraus zu schlussfolgern, man müsse Barlach im Jahr 2020 nur ein bisschen schriller inszenieren und fordert stattdessen
nichts zu glätten, nichts sozusagen einfacher zu machen, als es ist. Es fängt ja in heutiger Zeit schon damit an, dass Barlach auf Farbe verzichtet. Das ist natürlich in Zeiten, wo in weiten Kreisen die Brücke mit ihren schrillen Farbexplosionen besonders begehrt ist. Also überhaupt alles, was koloriert ist. Sogar Naturdokumentationen werden heute noch mit Farbfiltern gepusht. Das ist alles Barlach nicht. Und insofern muss man sich darauf einlassen.
Aber wie lockt man die, die sich eventuell auf Barlach einlassen wollen? Magdalena Schulz-Ohm ist seit einem Dreivierteljahr Leiterin der Güstrow-Bachlach-Stiftung.
Ich habe das Gefühl, dass wir mehr Westbesucher haben, wenn wir das so klassifizieren wollen, wenn wir jetzt mal die Nummernschilder uns anschauen, die bei uns auf dem Parkplatz stehen. Ich glaube, das liegt auch viel daran, dass die Menschen hier aus der Region einfach Bachlach kennen seit Kindertagen. Alle waren mit ihren Schulklassen hier, mit ihren Kindergärten irgendwann mal. Und habe ich damals gesehen, kenne ich, hat sich seither auch nicht wesentlich verändert, muss ich nicht nochmal besuchen.
Für Besucher aus der alten Bundesrepublik ist Bachlach häufig vor allem der christliche Künstler. Für die, die in der DDR sozialisiert sind, ist er der humanistische Bildhauer mit dem Blick für die Geschundenen. Auch der Rostocker Literaturprofessor Holger Helbig nimmt diese unterschiedlichen Blicke auf das Werk des Bildhauers wahr.
Es gab eine gewisse Ermüdung in der Bachlach-Wahrnehmung, auch weil man ihn durch bestimmte Formen der Popularisierung in so eine Ecke von leicht verständlich und religiös angehaucht geräumt hat. Und da war er dann auf einmal verräumt.
Und die Popularisierung nahm im Jahr 2013 noch einmal zu. Kurz vor Auslaufen der Urheberrechte, also 75 Jahre nach Bachlachs Tod, überschlugen sich die Angebote für handliche Bachlach-Bronzen in den Zeitungsbeilagen. Der singende Mann von 50 auf 20 Zentimeter geschrumpft. Carsten Müller?
Das hat mit Bachlach nur noch sehr, sehr peripher zu tun. Denn es war zwar vom Nachlass Bachlachs organisiert oder befördert und auch die Ernst-Bachlach-Gesellschaft hat da sozusagen mitgewirkt, aber es ging um stark verkleinerte Werke in einer sehr, sehr hohen Auflage von 980 Stück. Ist natürlich eine sehr, sehr weite Entfernung vom eigentlichen Werk und gibt aber natürlich gerade vielen Laien den Eindruck, Bachlach ist omnipräsent. Es gibt quasi einen Bachlach-Tsunami, der sich über die Lande ergießt und es ist in gewisser Weise dadurch natürlich auch eine Entschärfung.
Eine Neuentdeckung, eine Wiederentdeckung für viele zum 150. Geburtstag scheint Ernst Bachlachs Werk nicht vergönnt. Den großen Film, die spannende Serie über sein Leben wird es im Jubiläumsjahr nicht geben. Und zwischen den Museen in Norddeutschland, die sich um Bachlach kümmern, wird teilweise sehr laut geschwiegen. Die Bachlach-Stiftung in Güstrow und das Bachlachhaus in Hamburg arbeiten eng zusammen. Zu den Museen in Wedel und Ratzeburg, die von der Bachlach-Gesellschaft betrieben werden, sind seit einigen Jahren Ressentiments wahrnehmbar. Magdalena Schulz-Ohm von der Güstrower Bachlach-Stiftung.
Ja, also diese Ressentiments sind tatsächlich ein Erbe, das ich hier angetreten habe. Ich weiß, dass es in der Vergangenheit da Differenzen gab, die einfach vor allem darin begründet sind, dass sehr unterschiedliche Ansätze in Bezug auf Vermittlung und kunsthistorischen Anspruch gelegt werden. Wedel hat, glaube ich, auch eine ganz andere Ausrichtung als wir. Man sieht ja jetzt gerade, haben die dort die Karl-Lagerfeld-Ausstellung. Eine Karl-Lagerfeld-Ausstellung würde es so bei uns einfach nicht geben, weil das schon laut Satzung ausgeschlossen ist.
Was es stattdessen gibt im Bachlach-Jubiläumsjahr in Güstrow und was Farbe, Bachlachs Stimme und Yoga damit zu tun haben, das hören Sie gleich hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Am 2. Januar vor 150 Jahren wurde Ernst Bachlach geboren. 28 Jahre seines Lebens hat diese herausragende Künstlerpersönlichkeit des 20. Jahrhunderts in Güstrow verbracht. Noch auf der Autobahn, Berlin im Rücken und Rostock noch nicht in Sicht, fällt der Blick schon auf Bachlachs Schwebenden. Kein Tagtraum, keine Himmelserscheinung, sondern eine von insgesamt 195 sogenannten touristischen Unterrichtungstafeln in Mecklenburg-Vorpommern. Bachlachs Schwebender auf einem Schild in erdbraun und schmutzig weiß. Heimatkunde im Vorbeifahren. Und wer die Abfahrt nimmt, der weiß am nächsten Schild am Ortseingang, dass er richtig ist, in der Bachlachstadt Güstrow. Aber er erfährt ziemlich schnell auch, dass die Wege zu Bachlach an einem nasskalten Dezembertag in Güstrow einsam sind. Uwe Gerischer steht mit seiner Frau in Bachlachs Atelierhaus am Heidberg.
Wir sind die im Augenblick Einzigen, die hier überhaupt da sind. Ja. Und in den Dom zum Beispiel, wir wollten ja den schwebenden Engel da sehen. Der ist jetzt gerade wieder verrammelt, weil keiner da ist, der ihn aufschließt. Insofern er ist ein bisschen da und ein bisschen verschlossen.
Der Berliner ist auf Bachlach-Tour und Güstrow ist die Station, an der er bisher immer vorbeifuhr. Was andere an Bachlachs Werk abstößt, zieht ihn an.
Die Düsternis, die von ihm ausgeht, diese osteuropäische, russischen Physiognomien, die er da gestaltet hat, also sowohl in Plastik wie in den Zeichnungen. Das ist ja irgendwie bemerkenswert und das lockt auch ein bisschen hierher mir in die Gegend.
Und dann geht er in das sogenannte kleine Atelier, staunt über die breite Fensterfront, versucht sich vorzustellen, wie Barlach hier in den 30er Jahren gearbeitet hat.
Ja, hier hat er ja produziert. Also hier dieses Riesentor, wo er wahrscheinlich seine Figuren rausgefahren hat.
In Barlachs Jubiläumsjahr soll dieses kleine Atelier umgestaltet werden. Statt unterschiedlicher Skulpturen will die Barlach-Stiftung nun ein Werk und dessen Entstehung ins Zentrum stellen, erzählt die Kunsthistorikerin Franziska Hell.
Diesen Raum werden wir tatsächlich dem Fries widmen und der Rezeption der Musik in Barlachs Werk. Was wir bis jetzt eben noch nicht hier haben, eine Hörstation, in der wir auch die Stimme Ernst Barlachs den Besuchern präsentieren können.
Sie ist erhalten, die Stimme Ernst Barlachs, auf einer Schallplattenaufnahme vom 8. November 1932. Aus der Alltäglichkeit meines Lebens in Güstrow heißt die Erzählung, aus der Ernst Barlach hier liest.
Viele, viele Krähen auf dem Boden weit hin. Jede mit einem ungeölten, knarrenden Räderwerk in der Brust. Aber alle zusammen scheinen sie wie schwarze Pastillen, die der heisere Sonntagmorgen verschluckt hat, der nun unausgesetzt Sprech- und Singversuche macht und dabei die Pastillen aufwirbelt, die sein sich räuspernder Tenor wieder ausspucken möchte.
Den authentischen Arbeitsort des Bildhauers im Güstrower Barlachhaus will man in diesem Jahr mehr in den Fokus rücken. Und auch den Raum, der Biografie gewidmet ist und jetzt vor allem aus vielen Texttafeln besteht, will man moderner gestalten, hat sich die Geschäftsführerin der Barlach-Stiftung Magdalena Schulz-Ohm vorgenommen. Realisiert wird die Umgestaltung der 20 Jahre alten Dauerausstellung gemeinsam mit Studentinnen und Studenten der Hochschule Wismar. Bis zur Eröffnung am Ende des Jahres 2020 gibt es aber noch viele Fragen zu klären, zum Beispiel die nach der Farbgestaltung der Räume.
Die Studierenden haben ja tatsächlich schon einen Entwurf vorgelegt, dass sie gerne auch einen Teil der Räume farbig gestalten wollen. Da müssen wir noch das Gespräch mit dem Denkmalschutz natürlich suchen. Die Atelierräume sollen so bleiben, wie sie zu Zeiten Barlach farbig gestaltet gewesen sind. Aber der Raum, der jetzt im Moment der Biografie Ernst Barlachs gewidmet ist, von dem gibt es beispielsweise keine historischen Fotoaufnahmen. Und da möchten wir gerne mit Unterstützung des Denkmalschutzes dann hoffentlich ein farbiges Konzept für den Raum auch vorlegen.
Man muss reagieren in Güstrow, denn die Besucherzahlen sind alarmierend. Waren es im Jahr 2009 noch 45.600 Menschen, die Barlachs Atelierhaus und das Ausstellungsforum, eines der architektonisch gelungensten Museen im Land, besuchten, hat sich 10 Jahre später die Zahl mehr als halbiert. 20.000 Besucherinnen und Besucher kamen 2019, um Barlach in Güstrow zu entdecken. Magdalena Schulz-Ohm versucht es mit unkonventionellen Angeboten, beispielsweise Yoga in der Gertrudenkapelle zwischen Barlach-Plastiken.
Also ich glaube tatsächlich, dass in der Vergangenheit hier bei uns im Haus ein sehr großer Fokus auf die Erforschung des Werkes von Ernst Barlach gelegt worden ist. Das ist sicherlich richtig und es ist ganz essentiell, dass einfach die Grundlagen mit Werkverzeichnissen gelegt werden. Wenn man sich jetzt aber unser Publikum anschaut, sind natürlich die wenigsten Menschen Kunsthistoriker. Deshalb ist jetzt so ein bisschen der Fokus, den wir legen, tatsächlich auf die Öffentlichkeit. Mir ist wichtig, dass wir dabei ein frisches Ansprechen das Image verkörpern, dass wir aber auch Veranstaltungsformate finden, die vielleicht etwas ungewöhnlich sind, aber eben auch einladen, Barlach mal neu zu entdecken.
Im Sommer dieses Jahres wird es ein Projekt geben, bei dem sich Vertreter der Polizeihochschule Güstrow mit Barlachs Figur des Rächers auseinandersetzen. Und auch Barlachs Wanderer wird noch einmal neu inszeniert. Er ist die Vorlage für das neue Corporate Design der Barlach-Stiftung, das in diesem Monat der Öffentlichkeit präsentiert wird. Auch im großen Atelier soll es im Dezember 2020 anders aussehen als in den letzten 20 Jahren. So authentisch wie möglich ist das Motto, das mit der Umgestaltung verfolgt wird, erzählt Franziska Hell.
Wir haben das große Glück, einiges seiner Werkzeuge noch bei uns im Stand zu haben. Das wird beispielsweise präsentiert. Die Werkbank wird anders inszeniert. Wir haben historische Aufnahmen, wie das große Atelier unter Ernst Barlach aussah. Und diese Anmutung wollen wir ein bisschen wieder rekonstruieren.
Und noch etwas will man in der neuen Dauerausstellung mehr beleuchten. Den Menschen Ernst Barlach. Wie feinfühlig, unbescheiden, neugierig und starrsinnig Ernst Barlach war, das erzählen seine Briefe. Warum Charlie Hübners Weihnachtslektüre 2019 aus den Briefen von Ernst Barlach bestand, das erfahren Sie hier im Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Im Kunstkarten auf NDR1 Radio MV sind wir jetzt dem Briefeschreiber Ernst Barlach auf der Spur. Am 24. Dezember ist im Suhrkamp Verlag eine neue, vierbändige, kommentierte Ausgabe mit gut 2200 Briefen von Ernst Barlach erschienen. Ein Viertel der Briefe wurden zum ersten Mal veröffentlicht. Der Rostocker Literaturprofessor Holger Helbig hat mit seinem Team 4 Jahre daran gearbeitet. In dieser Zeit hat seine Frau ihn gefragt, ob er denn überhaupt noch etwas anderes lese, wenn er allabendlich den Küchentisch mit Barlach-Schriften belegte. Holger Helbigs Fazit über die große Doppelbegabung, den bildenden Künstler und den Dramatiker Ernst Barlach?
Das ist ein interessanter Charakter. Das ist ein zum autodidaktischen, eigenwilligen, neigender, bildender Künstler. Das ist ein Schriftsteller, der nicht anders kann. Also er schreibt, wo er geht und steht. Und es ist halt eine seltsame Mischung. Plus, er hat sich zurückgezogen, quasi ohne die Moderne zu verlassen, in die Provinz. Also er ist 1910 nach Güsrow gegangen und hat all die Themen, die klassischerweise in großen Städten, Berlin, München, verortet sind, in Güstrow bearbeitet.
Die ersten Briefe stammen aus dem Jahr 1888. Barlach war 18, lebte in Schönberg und schrieb seinem Freund Friedrich Düsel. Der letzte Brief am 4. Oktober 1938 aus der Rostocker Privatklinik St. Georg ging an seinen Bruder Hans. Für Holger Helbig schrieb Ernst Barlach mit diesen Briefen aus 50 Jahren den Roman seines Lebens. Es geht um Sinnsuche, Künstlerwerdung, Auftragsabwicklung, Meisterschaft, zunehmend auch um Verzweiflung angesichts der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.
Und er hat seine Zeitgenossen und die Leute, die unmittelbar Umgang mit ihm hatten, in der Regel stark beeindruckt. Das war ein Charakter. Es war ein dürres Männchen, auch wenn er nicht so als Charakter herkam. Was ihn zum Beispiel als Briefschreiber auszeichnet, ist, dass er einer der wenigen Künstler ist, der nicht an die Nachwelt denkt, wenn er Briefe schreibt, sondern auf sein Gegenüber zuschreibt, adressiert. So weit, dass er relativ spät, als er mal nach seiner Handschrift gefragt wird, antwortet, er stellt beim Briefeschreiben die Situation des Gegenüber in Rechnung. Und wenn er schlecht sieht, schreibt er eben größer.
Die Software, die dazu entwickelt wurde, Handschriften zu lesen und zu vergleichen und mit der das Rostocker Forscherteam in den letzten 4 Jahren Barlachs schwer lesbare Sütterlin-Schrift entschlüsselte, fällte das Urteil, das müssen 2 verschiedene Personen sein, der junge und der alte Barlach. So sehr unterscheidet sich die Schrift. Und auch die Themen der Briefe haben die Rostocker Wissenschaftler genau aufgeschlüsselt. Am häufigsten schreibt Ernst Barlach, der alleinerziehende Vater, über seinen Sohn Klaus. In 75% der Briefe taucht er auf. Aber auch das Magdeburger Ehrenmal für die Toten des Ersten Weltkriegs, das der Bildhauer 1929 für den Magdeburger Dom schuf und das schon 5 Jahre später wieder entfernt wurde, ist in vielen Barlach-Briefen Thema. Holger Helbig geht mit der 4-bändigen Briefausgabe auf Lesetour. Die beginnt an diesem Sonnabend in Hamburg und führt über Rostock, Berlin, München und Köln nach Dresden. Und der Erste, den er gefragt hat, ob er ihn begleitet, ist der Schriftsteller Ingo Schulze. Die Türen standen da sehr weit offen.
Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich mit Barlach überhaupt für die Kunst erweckt worden bin, so kann man das sagen. Es gab 1977, also ich war 14 noch, da gab es eine große Barlach-Ausstellung in Dresden im Preziosen Saal, das war der einzige erhaltene Raum noch vom Schloss. Und das war, glaube ich, so die erste Ausstellung, die ich mit Bewusstheit gesehen habe und wo man mir beigebracht hat oder versucht hat beizubringen, wie man sich einer Plastik nähert und wie lange man da drumherum zu gehen hat. Und dann war es der große Vorteil, dass man nach Güstrow fahren konnte. Das waren ganz wichtige Erlebnisse für mich.
Auch der Schauspieler Charlie Hübner wird bei der Lesereise dabei sein und beispielsweise Ende Januar in Rostock aus Barlachs Briefen lesen. Mit 18 hat er den Bildhauer für sich entdeckt, als er mit dem Landestheater Neubrandenburg-Neustrelitz auf Gastspielreise in Güstrow war.
Bei Barlach war es eben sofort so eine Faszination von dieser Simplizität, die, glaube ich, künstlerisch gar nicht so einfach herzustellen war. Und dann das Wesen, was dem innewohnt. Es hat ja immer was Kontemplatives, immer was sehr Zeitloses. Und ja, erreicht mich sozusagen auch für meine Arbeit sehr, sehr tief und sehr weit.
Der Schauspieler hat sich im Dezember intensiv mit den Briefen Barlachs beschäftigt. Das Wort, das ihm einfällt, wenn er den Künstler, der ihm da entgegengetreten ist, beschreiben sollte, lautet antifragil und meint die Mitte, das Schweben zwischen dem Zartsein und der Robustheit.
Es hat eine Strenge, es hat einen Humor, große Selbstironie, sehr geistesgegenwärtig, sehr wach. Sehr am Kommunizieren interessiert, aber dann doch auch auf eine Art natürlich eigenbrötlerisch. Ja, wäre auch schon schön, zu jemandem dann sich mal in den Garten zu setzen, in Güstrow, und gucken, wie weit der Klön reicht. Aber Klönen taucht auch oft auf, dieses Wort mit ÖH in der Mitte.
Charlie Hübner schmerzt es, dass der Dramatiker Ernst Barlach auf den deutschen Bühnen derzeit nicht gespielt wird. Wieso gibt es bisher keine Inszenierung im Jubiläumsjahr, fragt er sich und meint damit nicht eine Art Geburtstagsfeier. Zu groß und zu zeitlos sind Barlachs Themen, die er im Blauen Boll, in den Sedemunds oder im Toten Tag behandelt, für diese Ignoranz des Theaterbetriebs, sagt Charlie Hübner.
Man braucht gute Regisseure, wichtige Dramaturgen, die einen Kontext bauen können, aus dem mecklenburgischen Dorf der 20er oder 30er da eine Brücke zu heute zu finden. Das gelingt ja im Moment nicht allzu häufig. Und ja, ich hätte große Lust, mal Barlach zu spielen. Es gibt Menschen in Mecklenburg, die ich kenne, die leben dort. Das ist diese Sprache. Das ist ein etwas anderes Norddeutsch, als wir es hier in Hamburg haben oder in Schleswig-Holstein. Und es ist eine sehr sachliche, sehr gestische Sprache, die immer um was ganz Konkretes handelt. Es ist keine Sprache, die sich im Philosophieren verliert.
Zu entdecken ist diese Sprache nicht nur in den Dramen, sondern auch in den Briefen. Die neue vierbändige kommentierte Briefausgabe ist gerade bei Suhrkamp erschienen. Sie heißt schlicht Ernst Barlach, die Briefe, hat 2.936 Seiten und kostet 79 Euro. Die Lesung mit Ingo Schulze, Charlie Hübner und Holger Helbig in Rostock beginnt am 30. Januar um 19 Uhr in der Aula der Universität. Der Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV schaut heute am Neujahrsabend auf den 150. Geburtstag des Bildhauers, Dramatikers, Zeichners Ernst Barlach. Abgestempelt wird er im Jubiläumsjahr und das soll so sein. Eine Sonderbriefmarke erscheint zu seinem morgigen Geburtstag. Nicht sein, wie er es nannte, Totengräbergesicht mit den großen Tränensäcken ist darauf zu sehen, sondern der Kopf des Güstrower Engels, des Schwebenden, mit den geschlossenen, kreisrunden Lidern. Im Güstrower Ernst-Barlach-Museum am Heidberg kann man diese Sonderbriefmarke morgen mit dem Ersttagsstempel bekommen. Und auch die Kunst Ernst Barlachs wird in diesem Jahr durch Deutschland geschickt. Die große Retrospektive zum 150. Geburtstag wird am 16. Mai im Dresdner Albertinum eröffnet. Genau 150 Werke sollen dann dort präsentiert werden, erzählt die Kuratorin der Schau Astrid Nielsen.
Es geht uns vor allen Dingen um die Zeichnung Ernst Barlachs. Einzelne Zeichnungen, die Zeichnung in den Skizzenbüchern, die überwiegend in Güstrow in der Gedenkstätte verwahrt werden. Und es geht uns vor allem um die Holzskulpturen. Das heißt, wir werden Barlach als Künstler von Unikaten vorstellen. Und dabei die frühe Zeit, die Anfangszeit in Hamburg und Dresden, seinen Paris-Aufenthalt beleuchten und dann eben auch bis in die späte Zeit.
Für die Barlach-Stiftung in Güstrow und das Barlachhaus im Hamburger Jenischpark ist die Situation schwierig. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr schicken sie die schönsten Stücke auf Reisen und riskieren enttäuschte Besucher. Carsten Müller vom Hamburger Barlachhaus hat dennoch sehr schnell Ja gesagt zur Kunstlieferung nach Sachsen.
Also wir geben tatsächlich den Großteil unserer Holzskulpturen hin. Wir haben 30 insgesamt, wenn man den Fries mit seinen 9 Figuren sozusagen in Einzelteilen rechnet. Barlach hat knapp 100 Holzskulpturen gemacht. Insofern haben wir ein gutes Drittel bei uns im Haus. Und das wird bis auf wenige Ausnahmen nach Dresden reisen. Also auch Prunkstücke, weil es eben für uns die Möglichkeit ist, dass Barlach nach langer Zeit mal wieder eine sehr umfangreiche Retrospektive ausgerichtet bekommt.
In Dresden, wo der Einbruch ins historische grüne Gewölbe im November eine große Diskussion ausgelöst hat über die Sicherheit in Museen.
Das gibt einem natürlich zu denken. Andererseits muss man da auch fair und ehrlich sein. Man kann nicht alles perfekt schützen. Und wahrscheinlich gibt es jetzt seit dieser Geschichte keinen sichereren Ort für Kunst als Dresden.
Bei der Dresdner Retrospektive im Mai sollen auch Werke von Künstlern zu sehen sein, für die Barlach Vorbild war und ist. Einen ähnlichen Weg ist das Staatliche Museum Schwerin schon gegangen. Zwischen die Barlach-Skulpturen, die der Industrielle Ludwig Bölkow vor 20 Jahren dem Museum stiftete und die dort in einem Raum dauerhaft präsentiert werden, wurde ein Gemälde mit dem Titel Maria von Matthias Kanter gehängt. Der Kunsthistoriker Gero Selig.
Die Hoffnung ist, dass der Besucher davon eine Erfrischung des Blicks erlebt, dass er aufmerkt und etwas wach wird und seinen Barlach dann mal konfrontiert mit diesen Dingen, die zum Teil jünger sind und zum Teil sehr viel älter.
Barlach Intervention heißt die kleine Ausstellung, die etwas zusammenbringt, was auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hat. Die Winterlandschaft von 1811 des Romantikers Caspar David Friedrich hängt hinter den expressiven Plastiken Barlachs.
Endlich Friedrich, denn der hing schon viel zu lange im Depot. Wir haben gewissermaßen auch einen Anlass gesucht und hier endlich gefunden, um den wieder zu zeigen. Das kann ja auch inspirierend sein, wenn es einen Gegensatz gibt.
Neben den Barlach-Museen in Hamburg, Güstrow, Wedel und Ratzeburg steht auch das Staatliche Museum mittlerweile auf der Reiseroute vieler Barlach-Freunde. Gero Selig weiß, es ist eine Seniorenreisegruppe.
Wir haben es ja mit einem durchschnittlichen Alter des Museumspublikums von 65 Jahren zu tun. Das heißt, es ist zwar schön oder wir müssen auch daran arbeiten, dass junge Leute ins Museum kommen, aber unser eigentliches Publikum sind Leute, die so alt sind wie wir selbst und älter. Und für die ist Barlach ein Held. Also die kommen zum Teil hierher nur wegen dieser 15 Stücke, die wir hier haben.
Das wichtigste Ausstellungsstück in der kleinen Barlach-Schau in Schwerin ist die Bronzeskulptur Das Wiedersehen. Sie zeigt eine innige Szene zwischen Christus und dem ungläubigen Thomas. Das ausgestellte Stück ist ein Werkmodell, das erst nach dem Tode Ernst Barlachs gegossen wurde.
Und das ist für dieses Museum so wichtig, dieses Werkmodell, weil das Museum einmal das Original besessen hat, also die fertige große Holzplastik. Die ist direkt vom Künstler gekauft worden und dann kamen eben die Nazis und haben die deutschen Museen da von der modernen Kunst gereinigt und da wurde das dann verkauft. Und so ist es heute in Hamburg, weil Remzmar das gekauft hat damals. Da das der deutsche Staat war, kann man da auch keine Restitutionsforderungen stellen.
Fotos der Holzskulptur Das Wiedersehen sind Teil eines Bildbandes, der am 5. Januar erscheint und ganz neue Perspektiven auf altbekannte Werke vermitteln will, erzählt der Kunsthistoriker Carsten Müller.
Also es gibt ein richtig großes, dickes, opulentes Buch, für das wir tatsächlich 72 von 84 derzeit bekannten und lokalisierbaren Holzskulpturen neu fotografieren durften. Und wir zeigen in dem Buch in einem sehr opulenten Bildteil wirklich immer die Skulptur in einer Gesamtaufnahme und in mehreren Details. Und das ist verblüffend, zum einen, weil man sieht, dass Barlach, anders als das Klischee, es vielleicht mit sich bringt, nicht nur der zurückgezogene Eichenschnitzer war, sondern er hat mit um die 15 Holzarten gearbeitet.
Und für den Bildband Ernst Barlach, Die Hölzer, wurde erstmals auch von einer Restauratorin untersucht, mit welchen Materialien der Bildhauer die Hölzer bearbeitet hat, sodass sie mal metallisch schimmern, dann wieder fast schwarz erscheinen. Und so langsam füllt sich das Geburtstagsbücherregal für Ernst Barlach, denn neben dem ersten umfassenden Überblickswerk zu Barlachs Holzskulpturen ist auch eine neue Biografie erschienen. Gunnar Decker hat sie geschrieben, unser Thema gleich im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Sie hören den Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Mehr als 11.000 Skizzen, 2.800 Zeichnungen, 8 Dramen, umfangreiche Prosa sowie 600 plastische Arbeiten hinterließ Ernst Barlach und eine Autobiografie mit dem Titel »Ein selbsterzähltes Leben«. Die hat auch Gunnar Decker im vergangenen Jahr noch einmal sehr aufmerksam gelesen. Im November erschien dann im Siedler Verlag seine neue Barlach-Biografie mit dem Titel »Der Schwebende«. Als er sie in Warnemünde vorstellte, saßen echte Barlach-Kenner im Publikum.
Er war als spökenkickerisch, wie die Norddeutschen sagen, verschrien und wurde von den Leuten also als komisch angesehen und der merkwürdige Alte aus dem Heidberg. Und also es waren nur wenige Leute, die wirklich einen Zugang zu ihm hatten.
Annemarie Schröder hat lebhafte Erinnerungen an die Barlach-Erzählungen, die 1961 im Umlauf waren. Damals kam sie als 14-Jährige nach Güstrow. Und auch in Gunnar Deckers Biografie geht es immer wieder auch um die 28 Jahre von 1910 bis 1938, die Barlach in Güstrow verbrachte.
Barlach, dem die Kleinstadt suspekt bleibt, zieht es häufig zum Bahnhof. Dort sitzt er dann, liest über regionalen Zeitungen, trinkt Kaffee und schaut den Fernzügen nach, von denen die meisten nicht in Güstrow halten. Allein schon die Verbindung nach Berlin oder Hamburg vor Augen zu haben, gibt ihm ein Gefühl von Freiheit. Er könnte jederzeit fort von hier, er will es bloß nicht, jetzt noch nicht.
Gunnar Deckers große Barlach-Biografie hat 10 Kapitel und nie gehen ihm die Charakterisierungen aus. Barlach, der Mystiker, der es schaffte wie keiner vor und keiner nach ihm, archaisch und gleichzeitig avantgardistisch zu sein. Der starke Raucher mit krankem Herzen, der Spaziergänger, der Großstadtverächter, der Spätentwickler, der Dickschädel, der Mann mit dem Totengräbergesicht, der Außenseiter, einer mit Sinn fürs Schwebende.
Wer sich mit unvollkommenen Verhältnissen, wie sie nun einmal sind, arrangiert, hat es gewiss immer und überall leichter. Ernst Barlach kann das nicht. Oft trägt er schwer daran, wirkt unter Menschen stets eine Spur fremd.
Gunnar Decker ist in Bad Doberan aufgewachsen und mit seiner Familie in den 80er Jahren regelmäßig nach Güstrow gefahren. Er kennt seinen Barlach, den Bildhauer, und er plädiert in seinem Buch Der Schwebende endlich auch den Dramatiker Barlach wieder zu entdecken.
Die echten Sedemunds, ein ganz tolles Stück über den Wahnsinn der Provinz sozusagen. Der Löwe ist los und die Panik bricht aus. Der Löwe ist natürlich kein echter Löwe, sondern ein Gerücht. Etwas, was sozusagen hysterisch funktioniert. Das ist Medientheorie, wenn man so will, der Gegenwart. Wie funktioniert Öffentlichkeit?
Eindringlich ist diese Biografie erzählt und sie spart auch eine moralisch schwierige, aber selten gestellte Frage nicht aus. Warum bekennt sich der Bildhauer zeitweilig zu Hitler? Warum unterschreibt er 1934 den Aufruf der Kulturschaffenden, in dem es heißt, wir glauben an diesen Führer, der unseren heißen Wunsch nach Eintracht erfüllt hat.
Er war kein Emil Nolde, er war kein NSDAP-Mitglied, nie wäre er das geworden, auch kein Antisemit. Das muss man mal ganz klar sagen. Das war einfach ein Schritt Opportunismus zu weit. Aber eben der Versuch, sich zu retten und sein Werk zu retten.
Und auch die verschlungenen Wege, auf denen das Werk gerettet wurde, welche zwiespältigen Persönlichkeiten daran Anteil hatten, erzählt Gunnar Decker in seiner Biografie. Und natürlich fehlt auch Marga Böhmer nicht, die späte Kameradin. Barlach-Kennerin Annemarie Schröder kann sich an deren Auftritte im Straßenbild der 60er Jahre noch sehr genau erinnern. Eine Erscheinung.
Mit großem Hut, was zu DDR-Zeiten ja doch sehr ungewöhnlich war, in dieser Kleinstadt Güstrow und mit Handschuhen immer, ne? Und also auch im Sommer. Und da wurde dann so gesagt, das ist Marga Böhmer.
Und auch für Gunnar Decker war dieser Briefwechsel des erdschweren Barlach mit Marga Böhmer eine Neuentdeckung.
Der ist so zärtlich, er ist so einfallsreich und so besorgt und so behutsam. Und grundsätzlich ist er eigentlich eher ein Frauenverächter. Aber das mit den grundsätzlichen Einstellungen kann sich eben schnell mal ändern.
Gunnar Deckers Biografie über Ernst Barlach erzählt von den großen Kämpfen zwischen der Kunst und der Macht, der Kunst und der Provinz, der Kunst und dem Leben. Und er hat dabei immer Barlachs im Güstrower Dom schwebenden Engel im Blick.
Das ist das Credo Barlachs. Ein winziger, aber unüberwindbarer Abstand trennt den schwebenden Engel von uns, die wir uns immer nur in kurzen Sprüngen vom Boden lösen können, um dann mit umso größerer Wucht auf diesen zurückzufallen.
Gunnar Decker im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Seine neue Barlach-Biografie heißt Der Schwebende, ist im Siedler Verlag erschienen, 432 Seiten, kosten 28 Euro. Und das war der erste Kunstkarten im neuen Jahr hier auf NDR 1 Radio MV zum 150. Geburtstag von Ernst Barlach. Diese Sendung finden Sie auch als Podcast im Internet unter www.ndr.de/mv. Ich bin Lenore Lötsch, verabschiede mich und wünsche Ihnen einen entspannten Abend und ein rundum gesundes neues Jahr.